Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Die Audiocasts dieser Ausgabe werden gesponsert von Ulrike Maas, Personalentwicklung und Consulting. Mit Maas zum Ziel.
Umgang mit Schicksalsschlägen, wenn alles auseinanderbricht. Von Günther Höfeld und Karin Döller-Höfeld.
Der DAK Psych-Report meldet im Mai 2025, dass die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Erkrankungen zunimmt. Wieder einmal. Auch andere Krankenkassen und Studien berichten regelmäßig über steigende Belastungen und eine Zunahme von Erschöpfungssymptomen, Depressionen und Burnout-Fällen. Im Zentrum der Analysen steht der Arbeitsplatz, der mit Stressoren wie Zeitdruck, Arbeitsverdichtung und mangelnder Autonomie als zentraler Treiber der sich ausweitenden psychischen Problemlage gilt. Und das auch völlig zu Recht.
Was dabei aber tendenziell aus dem Bild fällt, ist, dass viele psychische Belastungsstörungen ihre Ursache gar nicht oder nur indirekt im Arbeitskontext haben, auch wenn sie sich mitunter massiv auf ihn auswirken und lange Fehlzeiten verursachen können. Dazu gehören die schweren persönlichen Krisen, die durch einschneidende Lebensereignisse und Schicksalsschläge wie Trennung, Verlust oder Krankheit ausgelöst werden. Die können zu einer seelischen Erschütterung führen, die Menschen mitunter komplett aus der Bahn wirft und jegliches Weitermachen schwierig oder unmöglich erscheinen lässt, privat wie beruflich. Doch diese subjektiven Katastrophen, man spricht auch von Anpassungsstörungen, werden nur selten thematisiert, was den kompetenten Umgang mit ihnen erschwert.
Stefan hat so eine subjektive Katastrophe erlebt. Stefan heißt nicht wirklich so, denn er und alle weiteren Personen, die in den folgenden Beispielen genannt werden, sind Klienten der Autoren, die anonymisiert wurden. Stefan also ist Inhaber und CEO eines großen mittelständischen Pharmaunternehmens. Er ist notorisch getrieben vom Drang, immer mehr in immer kürzerer Zeit erreichen zu müssen. Er opfert alles für seine Karriere. Überlastungszustände sind für ihn die Regel. Körperliche Warnsignale überhört er. Bis es ihn eines Tages eiskalt erwischt. Auf einer internationalen Pharmamesse bricht er plötzlich zusammen. Herzinfarkt mit Herzstillstand.
Nach Reanimation, Notoperation und Reha rappelt sich Stefan wieder auf, beißt die Zähne zusammen und macht weiter. The show must go on. Aus seiner Sicht hat er auch keine andere Wahl, denn beim kleinsten Fehler, so glaubt er zumindest, ist er weg vom Fenster. Schwäche gilt in seinem Konzern wie in vielen Unternehmen als Makel. Und als CEO will er noch makelloser als alle anderen sein, will vorangehen, seinen Führungsanspruch untermauern. Seine Strategie geht auch tatsächlich eine Zeit lang auf. Bis zum zweiten Infarkt. Dieses Mal allerdings bleiben dramatische Folgeschäden und dauerhafte gesundheitliche Leistungseinbußen. Für Stefan bricht eine Welt zusammen. Seine Krankheit erlebt er als persönliches Scheitern.
Natürlich ist Stefan in vieler Hinsicht ein extremer Fall. Aber das Muster ist sicher vielen bekannt, von sich selbst oder von anderen, die wie Stefan eine Lösung für scheinbar unlösbare Umstände suchen. Ausgangspunkt sind jeweils als traumatisch erlebte Erfahrungen. Jobs gehen verloren, vertraute Menschen sterben, Ehen zerbrechen, Firmen gehen pleite, Krankheiten oder Verletzungen machen einen Strich durch die Lebensplanung. Mit solchen einschneidenden Situationen, an denen sie auch beim besten Willen nichts ändern können, tun sich viele Betroffene sehr schwer und greifen dann zu Maßnahmen, mit denen sie ihre Situation oft noch verschlimmern.
Stefan zum Beispiel versucht, seine gesundheitlichen Einschränkungen zu bewältigen, indem er immer stärker gegen sie ankämpft. Das entspricht seinem Motto: Was mich nicht umbringt, macht mich härter. Er erwartet immer das Beste von sich. Und da er zudem emotional zutiefst mit seinem Beruf verbunden ist, will er auch so schnell wie möglich wieder voll leistungsfähig sein. Natürlich ohne gesundheitliche Einschränkungen. Aus seiner Sicht ist das durchaus konsequent. Es ist letztlich aber genau diese Coping-Strategie, die sich für Stefan als ungesund, ja destruktiv erweist. Er erschöpft sich im Kampf gegen seine schwierige Lebenssituation immer weiter. Er verausgabt sich derart, dass er einen zweiten Infarkt kassiert, der alles noch schlimmer macht.
Kampf oder Fight ist nicht die einzige ungesunde Coping-Strategie, die man wählen kann, um mit unveränderbaren Situationen oder Herausforderungen umzugehen. Andere entscheiden sich für die Flucht oder Flight. Peter zum Beispiel, Geschäftsführer eines Autozuliefererbetriebs, muss Insolvenz anmelden, weil seine Firma aufgrund globaler Krisen und hoher Strafzölle dem steigenden Wettbewerbsdruck nicht länger gewachsen ist. Diese Niederlage kann und will sich der Vollblutunternehmer aber nicht eingestehen. Seit Jahren bin ich am Markt erfolgreich. Und jetzt das. Es fällt Peter zunehmend schwer, der Wahrheit ins Auge zu sehen, weswegen er versucht, den drohenden Verlust zu leugnen oder zu bagatellisieren. Dabei resigniert er zunehmend, liegt nachts stundenlang wach und verfällt in ergebnisloses Grübeln.
Auch Teilnahmslosigkeit oder Freeze kann eine der Reaktionen auf eine unlösbare Situation sein, die das Problem letztlich noch vergrößert. Sabine, Abteilungsleiterin in einem Reisekonzern, möchte den nächsten Karriereschritt machen. Ihre Beförderung ist ihr schon lange versprochen worden. Seit 10 Jahren arbeitet sie schon im Konzern, eine Position im Top-Management fest im Blick. Im Mitarbeitergespräch erfährt sie jedoch, dass eine jüngere Kollegin ihr vorgezogen wird und dass das neue Management künftig externe Kandidaten bevorzugt. Der Schock sitzt tief. Sabine fühlt sich verraten. Sie erlebt sich ausgeliefert und hilflos. Tief traurig und verzweifelt ergibt sie sich in ihr leidvolles Schicksal. Sie kündigt, obwohl sie aus ihrem bisherigen Job viel für sich gezogen hat. Ihre Ärztin diagnostiziert eine depressive Erschöpfung, begleitet von psychosomatischen Beschwerden. Die Beispiele zeigen, dass Betroffene angesichts unlösbarer Situationen mitunter auf eine Weise reagieren, die das Problem noch verschlimmert. Sie investieren teils sehr viel, um das Unveränderliche doch noch zu verändern oder den alten Zustand wiederherzustellen. Wenn diese Versuche dann zwangsläufig misslingen, erleben sie sich als hilflose Opfer oder als inkompetent. Das kostet sie viel Kraft, die sie eigentlich bräuchten, um sich mit der veränderten Situation auseinanderzusetzen.
Hier erweist es sich als Nachteil, dass der Umgang mit Schicksalsschlägen, anders als der mit Stress oder Burnout, so selten thematisiert wird, weswegen es an Bewusstsein und Erfahrungsaustausch fehlt. Warnzeichen wie ein ständiges Gefühl der Überforderung, Schlaflosigkeit, Erschöpfung oder psychosomatische Beschwerden werden wegen ihres unspezifischen Charakters nicht erkannt oder anderen Ursachen zugerechnet. Viele wissen nicht einmal, dass sie selbst betroffen sind. Vorhandene Gestaltungsspielräume können daher auch nicht optimal genutzt werden. Dabei gibt es durchaus Alternativen zu Hilflosigkeit und Frustration, und Menschen können auch angesichts scheinbar unlösbarer Situationen wieder handlungsfähig werden.
Dazu gilt es zunächst zu verstehen, was genau bei solchen Schicksalsschlägen eigentlich passiert und warum sie manche Menschen so aus der Bahn werfen. Das entscheidende Stichwort in diesem Zusammenhang lautet Sehnsuchtsziel. Nach dem Arzt und Psychotherapeuten Gunther Schmidt tragen Menschen Lebensentwürfe in sich, zu denen eine tiefe emotionale Verbindung besteht. Sie stehen für das Verlangen nach dem vollkommenen, glücklichen Leben, bieten einen Ausweg aus dem Alltag oder verkörpern Erinnerungen, Werte und Hoffnungen. Langfristige Wünsche, die tief mit Identität und Sinnfragen verknüpft und daher emotional stark aufgeladen sind. Ist der Weg zu diesen Sehnsüchten momentan oder dauerhaft blockiert, etwa durch äußere Umstände, wird daraus ein Sehnsuchtsziel, dessen Unerreichbarkeit als schmerzhaft empfunden wird.
Bei Sabine könnte das Wunschbild heißen: Ich möchte im Leben Karriere machen. Dieses lang ersehnte Ziel wird durch die geänderte Beförderungspolitik ihres Arbeitgebers, auf die sie keinerlei Einfluss hat, massiv infrage gestellt. Dass ihre langjährige Leistung nicht gewürdigt und ein verdienter Lohn nicht gewährt wird, empfindet sie als so gravierende Missachtung, dass sie alles hinwirft. Bei Stefan lautet dieses Ersehnte etwa: Ich bin gesund und leistungsfähig. Sein Wunsch, wieder ganz der Alte und voll da zu sein, hat für ihn oberste Priorität. Dass sein anhaltender Kampf gegen die Einschränkungen nicht hilft oder sogar den gegenteiligen Effekt hat, erschüttert ihn tief. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich dem Ganzen nicht mehr gewachsen sein würde, bekundet er mir im Coaching. Ich glaube, ich habe auf der ganzen Linie versagt.
Was solche persönlichen Krisen auslöst, ist also nicht allein ein traumatisches Ereignis an sich. Es kommt auch nicht darauf an, ob es existenzbedrohend oder objektiv schwerwiegend ist. Das Beispiel von Sabine zeigt, dass auch eine ausbleibende Karriereverbesserung auf hohem Niveau ausreichen kann, um eine psychische Krise auszulösen. Ausschlaggebend ist allein die Erfahrung, dass das ersehnte Ziel in weite Ferne rückt und so zum Sehnsuchtsziel wird, das mit eigener Gestaltungskompetenz nicht mehr erreichbar erscheint. Daraus entsteht eine Zwickmühle, dass man sich von einem Ideal, mit dem man sich stark identifiziert, verabschieden muss, dies aber emotional nicht akzeptieren kann.
Dass es nicht das unveränderliche Ereignis an sich ist, sondern vor allem dessen psychologische Bewertung, eröffnet allerdings auch Ansatzpunkte für einen besseren Umgang damit. Sofern es gelingt, den sogenannten Restriktionskontext anzunehmen. Damit ist eine Situation gemeint, die von Restriktionen, also von unveränderbaren Einschränkungen oder Begrenzungen der Handlungs- oder Wahlmöglichkeiten geprägt ist. Oder um es mit Gunther Schmidt zu sagen, Situationen oder Bedingungen, die man momentan oder dauerhaft zwar gerne ändern würde, die aber nicht von einem selbst oder überhaupt nicht geändert werden können. Schmidt hat mit dem therapeutischen Restriktionsmodell einen hypnosystemischen Ansatz entwickelt, der darauf abzielt, mit solchen Einschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Anstatt sinnlos gegen sie anzukämpfen oder an ihnen zu leiden, lässt sich damit die eigene Energie darauf richten, das Beste aus der Situation zu machen.
Lösung bedeutet in diesem Zusammenhang somit Akzeptanz, Resilienz und ein kreativer Umgang mit neuen, scheinbar unlösbaren Lebenssituationen. Das Modell zielt zudem darauf, auch angesichts von unveränderbaren Herausforderungen, persönliche Entwicklung und Zufriedenheit zu erreichen. 5 Kernideen bilden die Grundlage des Modells und dienen zugleich als Anleitung für das eigene Vorgehen.
Erstens, Restriktionen identifizieren. Die erste Kernidee besteht darin, die eigenen Restriktionen zu erkennen, also die Bedingungen oder Situationen, mit denen man leben muss und die momentan oder dauerhaft nicht veränderbar sind, sei es durch äußere Umstände oder fehlende Ressourcen. Eine Methode, diesen Begrenzungen auf die Spur zu kommen, besteht darin, alle als belastend empfundenen Herausforderungen, also gesundheitliche Einschränkungen, berufliche Hürden und so weiter, aufzuschreiben, zu clustern und die belastendste herauszufiltern. Dabei geht es nicht darum, Gründe für Resignation zu sammeln, sondern die Realität wertschätzend anzuerkennen, um Frustration und Erschöpfung durch erfolglose Veränderungsversuche zu vermeiden. Anstatt sich also wie Peter ins Leugnen und Ablenken zu flüchten oder wie Stefan sinnlos und selbstschädigend gegen das Unlösbare anzukämpfen, ist es ratsamer, Restriktionen in ihrer Tragweite zu erfassen und zu würdigen.
Zweitens, Sehnsuchtsziele beibehalten und würdigen. Restriktionen hindern uns, langfristige Wünsche oder Ziele zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass diese dadurch an Bedeutung verlieren. Nach Schmidt soll die Beziehung dazu auch gar nicht aufgegeben werden. Auch wenn sie nicht mehr erreichbar sind, repräsentieren die Sehnsuchtsziele für uns wichtige Werte und Motivationen. Das Modell betont, dass der Wunsch nach ihnen daher auch weiterhin legitim ist und als innere Nabelschnur erhalten bleiben darf. Anders als Sabine, die ihren Wunsch nach beruflicher Anerkennung nach dessen Nichterfüllung vollständig aufgibt, sollten wir unsere inneren Leitbilder also bestehen lassen und ausdrücklich würdigen, auch wenn sie derzeit unerreichbar erscheinen. Auch hier hilft schriftliche Reflexion. Was ist mir wirklich wichtig? Warum ist es das? Welche Energie und Motivation habe ich bisher dafür aufgebracht?
Drittens, zweitbeste Ziele entwickeln. Vielleicht die Kernidee des Modells schlechthin besteht darin, nachdem man quasi Frieden mit den unerreichbaren Sehnsuchtszielen geschlossen hat, den Fokus zu erweitern bzw. zu verschieben. Schmidt spricht von zweitbesten Zielen. Diese dürfen kleiner, konkreter oder pragmatischer sein, sollten aber dieselben Grundbedürfnisse ansprechen wie das ursprüngliche Ziel. Stefan könnte eine neue Definition von Leistungsfähigkeit finden, die seinem aktuellen Gesundheitszustand Rechnung trägt. Sabine könnte ihre Kompetenz in einem anderen Kontext zeigen, etwa durch ein zukunftsweisendes Projekt. Wichtig ist, dass diese Ziele auch unter den gegebenen Bedingungen erreichbar sind und ein Gefühl von Handlungsfähigkeit und Erfolg vermitteln. Zweitbeste Ziele bauen so eine Brücke zum eigentlichen Ideal und können langfristig sogar dessen Erreichung unterstützen.
Es geht im Restriktionsmodell um eine Fokusverschiebung, Weg vom Verlust hin zum Möglichen. Weg davon, ausschließlich das Erstbeste als das Beste anzusehen und hin dazu, das Zweitbeste als das Beste unter den gegebenen Umständen zu akzeptieren. Wie sich das in der Praxis entfalten kann, zeigt das Beispiel von Norbert. Bei dem Chef eines internationalen Automobilkonzerns wird bei einer Routineuntersuchung ein lebensgefährlicher Gehirntumor diagnostiziert. Die Konsequenz ist drastisch. Rückzug aus dem Beruf, Verzicht auf Karriereambitionen, Aufgabe des geliebten Rennradsports. Der Schock sitzt tief. Doch nach und nach entdeckt Norbert neue Prioritäten. Er bewertet nun anders, was ihm wichtig ist, nimmt sich mehr Zeit für seine Familie. Tatsächlich erlebt er sein neues Leben, nach einer Anpassungszeit, nicht mehr als Verlust, sondern sogar als Verbesserung. Auf diese Art Fokusverschiebung zielen auch die übrigen Kerngedanken des Restriktionsmodells.
Viertens, eigene Gestaltungsfähigkeiten fokussieren. Das Modell ermutigt dazu, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man selbst beeinflussen kann. Ist ein berufliches Ziel momentan nicht erreichbar, können sich Betroffene auf Weiterbildungen oder kleinere Projekte konzentrieren, die ihren Fortschritt fördern. Sind sportliche Höchstleistungen gesundheitlich nicht möglich, lässt sich die körperliche Verfassung vielleicht durch regelmäßiges Wandern verbessern. Konkrete kleine Schritte helfen, die eigenen Ressourcen und Kompetenzen zu nutzen und damit ein Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit zu stärken, anstatt sich als Opfer der Umstände zu erleben. Wichtig ist, dass diese Schritte als sinnvoll und machbar erlebt werden und dass sie aus eigener Kraft erfolgen.
Fünftens, Perspektive wechseln. Der abschließende Kerngedanke besteht darin, die eigene Sichtweise zu verändern. Ein wertschätzender Umgang mit der Realität ermöglicht es, neue Perspektiven zu entwickeln und alternative Wege zu erkennen. So wie es Norbert gelungen ist. Sein neues Leitbild nennt er Slow Life, ein Leben im ersten Gang. Statt in Trauer über das verlorene Tempo zu verharren, entwickelt er einen neuen Zugang zum Leben, der ihm trotz aller Verluste ein Gefühl von Stärke und Sinn vermittelt. Um eine solche Perspektive zu entwickeln, kann es hilfreich sein, sich vorzustellen, wie ein Freund oder Mentor die eigene Situation bewerten würde. Welche Chancen würde diese Person sehen? Wie würde sie mit der Restriktion umgehen?
Dass zweitbeste Ziele nicht immer konsequent verfolgt werden, ist dabei einkalkuliert. Rückfälle in alte Muster sind im Restriktionsmodell keine Fehler, sondern sogenannte Ehrenrunden. Notwendige Lernschleifen, die Raum für Reflexion schaffen. Was kann ich beeinflussen, was nicht? Welche Ressourcen fehlen mir und wie kann ich sie gewinnen? Unlösbare Probleme verschwinden dadurch nicht. Aber es kann gelingen, einen besseren Umgang mit ihnen zu finden.
Sie hatten den Artikel Umgang mit Schicksalsschlägen, wenn alles auseinanderbricht, von Günther Höfeld und Karin Döller-Höfeld aus der Ausgabe September 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Minimalist Leadership, Führen wie die Finnen und Musterbruch, unhaltbares Wachstum.
Weitere interessante Inhalte gibt es auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.